guys. Yeah.
Herzlich willkommen zum Infomagazin bei Radio Dreieckland. Ihr hört die Ausgabe vom 29. Juli 2026. Gemeinsam stark in Trauer und Wut, eine Gedenkveranstaltung in Freiburg in Solidarität mit den Betroffenen des Anschlags auf den CSD in Berlin. Die Demonstration gegen Sozialabbau in Freiburg vergangenen Samstag. Die Aussegnung von 6 Ahnen der Maka in Freiburg. Wir sehen, wie die Wissenschaft und die Universität zur Stärkung der staatlichen Gewalt beigetragen haben. Ein italienischer George Floyd-Moment. Proteste nach Abderrahim Fakirs Tod in Bologna dauern an. Ein Vire-Gehweg-Park. Scheitert beim Verwaltungsgericht mit dem Anspruch auf Privilegierung. Und die Situation der Frauen ist immer noch sehr schwierig, aber sie leisten Widerstand. Ein Rückblick auf die 6. Afghanistan-Konferenz an der PH Freiburg. Das sind die Themen dieser Stunde. Am Sonntag hatten sich sehr kurzfristig und spontan ca. 100 Leute auf dem Platz der alten Synagoge versammelt, um gemeinsam
die Gewalt, die sich hier Bahn gebrochen hat, ist einmalig und zerstörerisch. Der Angriff hat direkt ins Herz unserer Communities getroffen und das war beabsichtigt. Bisher wissen wir nichts über das Tatmotiv, doch wir wissen, dass der mutmaßliche Täter der islamistischen Szene zuzuordnen ist. Wir dürfen das nicht verschweigen. Es gibt islamistische Gewalt, die queeres Leben auslöschen will, und wir müssen sie so benennen und auch analysieren. Aber wir wissen auch alle, was jetzt kommen wird. Rufe nach mehr Überwachung im öffentlichen Raum, nach mehr Befugnissen für Polizei und Sicherheitsbehörden, nach schnelleren Abschiebungen. Und wir wissen, in welches Motiv diese Rufe passen. Zu oft werden Rassismus und Queerfeindlichkeit gegeneinander ausgespielt. Queerness wird dabei als weiß imaginiert, die Gefahr als muslimisch, arabisch, migrantisch. Das dürfen wir nicht zulassen. Nicht nur, weil dieses Bild unsere migrantischen und nicht weißen queeren Geschwister aus der Erzählung streicht. Dabei sind gerade sie es, die in ihren Familien, ihren Communities, ihren Herkunftsländern oft schon lange mit religiös-fundamentalistischer und patriarchaler Gewalt konfrontiert waren. Ihre Verletzlichkeit gegenüber genau dieser Gewalt ist real und darf genau jetzt nicht vergessen werden. Wir und die sind Bilder, die nun folgen werden, die an der eigentlichen Analyse vorbeigehen. Islamistischer Extremismus und völkisch-nationalistischer Rechtsextremismus sind zwei verschiedene Ideologien, die dieselbe Funktion teilen. Beide sind autoritäre, patriarchale Gewaltordnungen, die queeres Leben zum Feindbild erklären. Beide brauchen ein reines Wir, von dem Queerness, Weiblichkeit und jegliche Form von Abweichung ausgeschlossen werden. Antiqueere Gewalt tötet uns, egal ob sie religiös oder völkisch gerechtfertigt wird. Und die Träger dieser Gewalt sind so gut wie immer Cis-Männer. Antiqueere Gewalt geht aber nicht nur von Einzeltätern aus. Sie geht auch von staatlichen Sicherheitsbehörden aus, von Abschiebepraxis, von einem Asylsystem, das queere Geflüchtete oft genug zurückschickt in Länder, in denen ihre Queerness lebensgefährlich ist. Wenn wir jetzt zulassen, dass ein Täter zum Vorwand wird, die Sicherheit unserer nicht weißen und migrantischen Geschwister zu bedrohen und ihnen den Schutz zu entziehen, dann verlieren wir doppelt. Deshalb, lasst uns dem Hass, der auf uns niederregnet, nicht mit Forderungen nach Abschiebung, Überwachung und härteren Strafen begegnen. Das stellt keine Gerechtigkeit her, das macht unsere Toten nicht wieder lebendig und das bezahlen am Ende diejenigen unter uns, die ohnehin am wenigsten Schutz genießen. Wir lassen uns unsere Liebe nicht nehmen, die Liebe für alle Menschen und die Forderung für ein lebenswürdiges Leben aller. Ein Cis-Mann ist in eine friedlich feiernde Menschenmenge gefahren. Das ist kein Einzelfall und auch kein Zufall. Die überwältigende Mehrheit tödlicher, gezielter Gewalt ob islamistisch, rechtsextrem oder einfach alltäglich, wird von Cis-Männern verübt. Über diese Wiederholung müssen wir sprechen, wenn wir wirklich an die Wurzel wollen. Wir brauchen komplexe Antworten. Wie holen wir diese Menschen zurück, die sich so weit im Hass verrannt haben? Wir brauchen langfristige Lösungen. Prävention, Aufklärung, Bildung, Alternativen zu den gängigen Bildern toxischer Männlichkeit und mehr Schutz für queere Spaces. Dafür brauchen wir weder Staat noch Polizei, die für viele von uns eine Bedrohung darstellen. Das können wir selbst am besten, denn wir kennen den Hass gegen uns schon lange. Er ist alt und wir haben nicht erst seit gestern Angst.
Es reicht, Sozialabbau stoppen. Unter diesem Motto fand am vergangenen Samstag eine Kundgebung und Demonstration gegen die Sozialkürzungen statt in Freiburg, beginnend mit einer ausführlichen Kundgebung am Stühlinger Kirchplatz. Es war bereits die dritte Veranstaltung des Bündnisses, das sich zum Protest gegen den gegenwärtigen Sozialabbau gebildet hat. Wir hören von der Kundgebung am Stühlinger Kirchplatz zunächst die Rede einer Alleinerziehenden über das, was für sie diese sogenannten Reformen bedeuten.
Als ich mich entschieden habe, Mutter zu werden, habe ich mich umgesehen und gedacht, wow, wie gut, dass ich in Deutschland bin. Ich kann mich voll auf mein Kind konzentrieren und sobald es Zeit ist, kann ich endlich meinem Traum vom Studieren nachgehen. Es gibt ja ein Netz hier, das einen auffängt. Viele nutzen es gar nicht oder wissen nicht, wie man es nutzt. Dass bisher alles anders läuft, als erwartet, wäre eine Untertreibung. Ich erziehe mein Kind seit 7 Monaten alleine. Beim Neugeborenen-Screening kam raus, dass mein unschuldiges kleines Baby eine schwere chronische Erkrankung hat. Ich dachte, okay, wir sind immerhin in Deutschland. Das Gesundheitssystem hier ist eines der besten noch. Noch wird online geprahlt, wie toll wir es hier haben. Es bedeutet nicht den finanziellen Ruin, wenn ein medizinischer Notfall eintritt, wie in manchen anderen Ländern. Wenn das aber so weiterläuft, wird das nicht mehr lange so sein. Als ich mich entschieden habe, Mutter zu werden, war es mir bewusst, wie egoistisch diese Entscheidung ist. Schließlich hat mein Kind nicht darum gebeten, geboren zu werden. Deswegen muss ich hier sein und demonstrieren. Noch geht es uns relativ gut. Aber wenn wir CDU und SPD einfach so weitermachen lassen, werden wir nicht einfach nur verkauft, sondern müssen dafür auch noch bezahlen. Es gibt keinen Wohlstand, wenn das Geld nicht zurück an die Leute kommt. Da können CDU und SPD noch so sehr sparen. Von nichts kommt nichts. Als ich mich entschieden habe, Mutter zu werden, dachte ich, ich könnte Mutter, Vater, Kind in einer Wohnung spielen. Von einem Haus habe ich gar nicht erst geträumt. Ich lebe mit anderen Müttern in einer Eltern-Kind-Einrichtung. Das Kindergeld und weitere Sozialleistungen gehen ans Amt, was meinen Aufenthalt dort teilweise finanziert. Ich bekomme Geld für Essen, Hygiene und Kleidung. Der Betrag aber wurde seit Jahren schon nicht mehr an die steigenden Preise angepasst. Ein Mensch ist teuer, 2 Menschen ist teurer, ein Mensch, der noch wächst, am teuersten. Wir lassen uns vieles gefallen nach dem Motto, es ist ja auch voll okay, dass Merz in einem schönen Haus am See wohnt und ich in einer kleinen Wohnung, die im Sommer sehr heiß wird. Die rote Linie ist aber schon lange überschritten, denn die Regierung versucht uns gerade, unser letztes Hemd zu nehmen. Wir dürfen uns das nicht länger gefallen lassen. Es geht darum, uns nicht das letzte Hemd vom Leibe reißen zu lassen. Als ich mich entschieden habe, Mutter zu werden, wollte ich auch nebenher arbeiten und studieren. Von wegen faul, Herr Merz. Ich kenne niemanden, der wirklich faul ist. Ich kenne nur Leute, deren Kapazitäten einfach nicht reichen, dem Druck der Gesellschaft standzuhalten und dann auch noch mental stabil zu bleiben. Ich entscheide mich hier und jetzt laut zu sein, für mein Kind, für uns, für alle, die es sich nicht mehr leisten können, zu schweigen. Es fühlt sich vielleicht manchmal an, als wären wir alleine, Aber wir sind die Mehrheit und es wird Zeit, dass die Regierung das auch spürt. Stoppt den Sozialabbau.
Von der Kundgebung "Es reicht Sozialabbau stoppen" am vergangenen Samstag in Freiburg hört ihr nur noch die Rede der Poliklinik.
Die Poliklinik Freiburg ist ein Kollektiv aus Menschen verschiedener Gesundheitsberufe. Wir sind Pflegende, ÄrztInnen, PsychologInnen, Physios, Hebammen und Sozialarbeitende. Wir arbeiten aktuell überwiegend ehrenamtlich und aufsuchend. Unser Ziel ist der Aufbau eines solidarischen Stadtteilgesundheitszentrums in Freiburg-Weingarten. Wir und unsere KollegInnen aus Kollektiven anderer Städte arbeiten bewusst in den ärmsten Stadtteilen. Denn Untersuchungen zeigen, Menschen, die von Armut betroffen sind, leben im Durchschnitt 10 Jahre kürzer als Menschen, die über ausreichend Geld verfügen. 10 Jahre. Das sind nicht nur 10 Jahre weniger Leben, das sind 10 Jahre weniger Zeit mit Freundinnen, Kindern und Enkeln. 10 Jahre weniger Zeit, um Chancen und Träume zu verwirklichen oder das Alter zu genießen. Und diese 10 Jahre sind kein Naturgesetz, sie sind eine politische Entscheidung. Manchmal habe ich das Gefühl, wir sind nicht wütend genug angesichts dessen, was gerade passiert. Wir reden oft über Gesundheitsversorgung, als wäre sie eine Frage von Krankenhäusern, Arztterminen und Medikamente. Aber für uns ist klar, Gesundheit beginnt beim Wohnen, bei der Arbeit, beim Einkommen, bei Bildung, bei sozialer Sicherheit und bei der Frage, ob Menschen ein Leben ohne Existenzangst führen können. Denn wer Armut produziert, produziert Krankheit. Wer Mieten explodieren lässt, produziert Krankheit. Wer Menschen länger arbeiten lässt, produziert Krankheit. Und wer Sozialleistungen kürzt, produziert Krankheit. Jeden Tag kürzt die Bundesregierung Errungenschaften des Sozialstaats und greift soziale Rechte an. Soziale Einrichtungen verlieren ihre Finanzierung, der Gesundheits- und Kulturbereich wird zusammengespart, Beratungsstellen kämpfen ums Überleben und Präventionsprojekte werden zusammengestrichen. Uns wird erzählt, für all das sei kein Geld da. Doch dieselben PolitikerInnen, die bei Sozialem und Gesundheit sparen, geben Milliarden für Aufrüstung, Unternehmenssubventionen und Steuergeschenke für Vermögende aus. Auch die neuen Beschlüsse um die gesetzlichen Krankenversicherungen folgen immer dieser Logik. Die Botschaft ist immer dieselbe. Diejenigen, die ohnehin wenig haben, sollen noch mehr zahlen. Diejenigen, die am meisten von dieser Gesellschaft profitieren, sollen weiter geschont werden. Wir sagen, nicht die Gesundheitsversorgung ist zu teuer, Armut ist teuer, Ausbeutung ist teuer, Wohnungsnot ist teuer und schlechte Arbeitsbedingungen sind teuer. Soziale Ungleichheit kostet jeden Tag in Deutschland und überall auf der Welt Menschenleben. Deshalb kämpfen wir als Polikliniken für eine solidarische Gesundheitsversorgung, die allen Menschen zusteht. Eine Gesundheitsversorgung, die nicht vom Geldbeutel abhängt. Für starke öffentliche Infrastruktur statt Privatisierung, für gute Arbeitsbedingungen in der Pflege, Therapie und Medizin. Zum Beispiel auch hier an der Uniklinik Freiburg, wo unsere Genossinnen und Kolleginnen gerade gemeinsam gegen diese Kürzungen kämpfen. Überall wird dann erzählt, es gäbe keine Alternative. Doch wir sind heute hier, um genau das zu zeigen. Es gibt eine Alternative. Die Alternative ist eine Gesellschaft, in der Gesundheit keine Ware ist. Eine Gesellschaft, in der ein langes und gesundes Leben kein Privileg der Reichen ist. Aber diese Gesellschaft wird uns nicht geschenkt. Sie wird nicht von denjenigen geschaffen, die heute kürzen, die privatisieren und umverteilen von unten nach oben. Sie entsteht nur, wenn wir uns umeinander kümmern, wenn wir uns wehren und organisieren, wenn wir gemeinsam Druck machen. Denn Gesundheit ist kein Luxus, kein Privileg. Gesundheit ist ein Menschenrecht. Und genau dieses Recht werden wir verteidigen. Gegen Sozialabbau, gegen Kürzungspolitik und gegen eine Politik, die Profite über Menschenleben stellt. Wir stehen für eine solidarische Gesundheitsversorgung, die nicht auf Profite aus ist, sondern Menschen da unterstützt, wo es notwendig ist. Wir sagen, Gesundheit braucht Gemeinschaft und nicht das nächste Sparpaket.
Am 16. Juli konnten 6 Ahnen der Maka zu ihrer Würde zurückkehren. Die Maka sind eine Volksgruppe, die hauptsächlich im südlichen Kamerun lebt. Sie sind eine der Herkunftsgesellschaften, von denen Köpfe in der Freiburger Alexander-Eckler-Sammlung zu finden waren. Die Köpfe und auch Weichteile wurden im Rahmen der deutschen Kolonialherrschaft in Kamerun und der anthropologischen Sammlungspraxis im Deutschen Kaiserreich nach Freiburg gebracht. Eine Delegation der Maka und die Universität veranstalteten eine Aussegnung der Ahnen. Die Aussegnung begann mit einem ökumenischen Gottesdienst in der Universitätskirche. Danach wurden die 6 Särge von der Universitätskirche zum Mensagarten getragen, wo die Autoritäten der Maka ihren Ahnen eine Zeremonie gestalteten. Die physische Repatriierung musste auf Wunsch der kamerunischen Regierung nochmal verschoben werden. Professor Dr. Albert Guafo hat den bisherigen Prozess der Rehumanisierung von Anfang an miterlebt.
Durch Ihre Forschung haben die Maka überhaupt mitbekommen, dass die Ahnen hier noch sind.
Mhm.
Wie sind Sie denn aufmerksam geworden auf die Alexander-Ecker-Sammlung?
Ja, das war 2001, als ich von ACT, von Professor Mähle, gefragt worden war, ob ich im wissenschaftlichen Beirat mitmachen wollte zu diesem Projekt, das gerade eingereicht werden sollte beim Deutschen Zentrum Kulturgutverluste. Und habe ich gesagt, ja, wenn Kameruner drin sind, warum nicht? Und so haben wir angefangen mit unseren Treffen, wurden dann die Archive verteilt und wir arbeiteten damals online. Dann habe ich Maka irgendwie, ja, das war Samir was. Und dann haben wir weiter gesucht und ich setzte mich in Kontakt mit dem Historiker, der im Team war. Und so kam die Geschichte. Und 2023, also glücklicherweise wurde das Projekt befördert. Und 2023 war das Projekt zu Ende. Es war nur ein Jahr. Und dann wollte ich eigentlich diese Sammlung persönlich schauen. Ich sagte, ja, alles ist im Umbau und so. Ich sagte, nein, zeigen Sie mir, wo meine Ahnen sind. Und dann ging also die Dame, die Anthropologin, die darüber geforscht hat, mit ihren Methoden, hat mich zugelassen in ihrem Büro. Und das war ein Schock für mich, zu sehen, welche Nummer, also wie sogar wie sie anonymisiert worden sind oder objektiviert worden waren.
Das war noch 2023.
Ja, 2023. Und da habe ich mir versprochen, okay, ich tue alles, was in meiner Kraft liegt, so dass ihr irgendwann mal nach Hause zurückkommt. Und es ist ein großer Tag heute für mich, zu schauen, dass dieser Wunsch eigentlich erfüllt worden ist. Und ich bedanke mich auch bei den Kollegen und der Frau Präsidentin, die auch tatkräftig von meiner Rede damals berührt worden war und irgendwie ihre Haltung etwas verändert hat.
Ja.
Und ja, das Ergebnis ist da, zur Freude aller. Und ja, ich bin überglücklich.
Was würden Sie sagen, wann hat so der Prozess der Rehumanisierung stattgefunden oder wie ist der verlaufen? Also ich meine, so 2023 ist noch nicht lang her.
Also es fing zunächst mal mit der Sondierung. Denn können Sie sich mal vorstellen, dass über ein Jahrhundert Leute über dieses, sie wussten, dass ihre Ahnen irgendwie von Gewalt gelitten haben und dass der Korb in der Heimat geblieben ist, aber wo der Kopf war, wussten sie nicht. Sie wurden entköpft, weil sie gehängt worden waren in einer Festung. Und dann, ich brachte zuerst die Nachricht zu ihnen und da hatten sie, das kann nicht wahr sein, wir müssen dorthin. Mhm. Und sie haben selbst ihre Reise nach Deutschland finanziert.
Ja.
Und erst hier haben die Autoritäten, die Behörden verstanden, dass es nicht um Objekte geht, dass es um Sachen, die Leuten am wichtigsten stehen. Und ja, der Prozess wurde begleitet. Von den Objekten wurden sie allmählich zu den Menschen. Sie wurden zunächst mal vom Depot weggenommen in einen Zwischenraum und aus den Kartons. Und jetzt sind sie in den Särgen.
Ja.
Also sie werden allmählich zu Menschen. Und wir haben, wie Sie gesehen haben, die Trauerfeier nach ihrem sozialen Status organisiert, als Widerstandskämpfer. Und wir werden Ende dieses Monats das Gleiche in der Herkunftsgemeinschaft machen. Und damit wäre dann für uns Forscher die Arbeit zu Ende.
Ja. Wissen Sie, wie in Kamerun so die Öffentlichkeit davon mitbekommt? Also ist es da auch ein sehr großes öffentliches Ereignis?
Ich muss auch sagen, dass wir vorher noch andere Projekte durchgeführt haben. Sie kennen das, den Atlas der Abwesenheit, wo wir die Kartografie der Plünderung von Kulturobjekten aus Kamerun in der Kolonialzeit erstellt haben, in einem Buch, in Buchform. Und in diesen Kulturgütern, in den gleichen Konvoluten gab es alles Mögliche. Tiere, Pflanzen, Männchen, Kulturgüter. Und die Wissenschaft hat alles dann hier verteilt, von Hamburg aus katalogisiert. Und ja, das geht in das Ethnologische Museum, das geht zum Naturkundemuseum. Und das war die ganze Geschichte, die ganze Wissenschaft des Rassismus.
Ja.
Ich muss leider so sagen. Und wir sehen, wie die Wissenschaft und die Universitäten zur Stärkung der staatlichen Gewalt beigetragen haben. Den Kolonialismus ist Stadtgewalt. Also es sind zwar einzelne Menschen, die dorthin gegangen sind, aber sie haben Rückendeckung von Staaten. Und die ganze Gewalt wurde organisiert von Auswärtigen Amt und Kolonialamt und so im Namen des Staates im Dienste der Wirtschaft und des Kapitalismus und Extraktivismus.
Weitere Stimmen zu der Aussegnung der Ahnen an der Uni Freiburg findet ihr auf rdl.de.
Ah!
Am 19. Juli starb Abderrahim Fakir in Bologna während eines Polizeieinsatzes. Ein Video eines Anwohners zeigte bereits kurz nach der Tat öffentlich klar, welche Polizeigewalt wohl im Spiel war. Es folgten große Proteste. Am 19. Juli wurde Abderrahim Fakir in Bologna von der Polizei getötet. Er war 42 oder 43 Jahre alt, die Angaben in den Medien gehen hier auseinander, geboren in Marokko und hatte in Italien gelebt, seit er 7 Jahre alt war. Er wohnte in einer Umlandgemeinde, arbeitete am Logistikzentrum von Bologna. Laut Medienberichten betrieb er dort ein kleines Transportunternehmen mit mehreren Mitarbeitern. Wie er starb, ist auf dem Handyvideo eines Anwohners gut dokumentiert. Zwei Polizisten drückten Fakir mit dem Gesicht nach unten auf dem Boden, knieten auf ihm. Er wurde gefesselt und noch in diesem Zustand aus nächster Nähe mit Pfefferspray besprüht. Abderrahim Fakir rief wiederholt um Hilfe, bat sie aufzuhören, doch sie hörten nicht auf. Direkt daneben standen einige Schaulustige und sogar Sanitäter, die griffen aber nicht ein. Sie untersuchten ihn erst, als er sich nach einigen Minuten nicht mehr regte und dann bewusstlos wurde. Kurz darauf starb Fakir. Abderrahim Fakir soll sich zuvor in einem psychischen Ausnahmezustand befunden haben. Die Polizei sei deswegen alarmiert worden. Seine Ausländerrechtsanwältin Barbara Spinelli sagt:
La sua situazione in Italia era stabile, regolare, come già stato detto, aveva un lavoro, gestiva dei dipendenti, era perfettamente integrato, avrebbe tranquillamente potuto avere la cittadinanza un giorno. Il problema era che lui dopo l'approvazione del patto europeo.
Seine Situation in Italien war stabil, regulär. Er hatte eine Arbeit, eigene Angestellte, war perfekt integriert. Er hätte problemlos eines Tages die italienische Staatsbürgerschaft erhalten können. Das Problem war, dass er nach der Verabschiedung der Reform des gemeinsamen europäischen Asylsystems und der Rhetorik, die damit verbunden war, und weil der Prozess bis zu einer definitiven Stabilisierung seines Aufenthalts so langwierig gewesen wäre, Angst bekommen hat. Er könnte grundlos abgeschoben werden. Er sagte: Ich habe andere gesehen, die seit ihrer Kindheit in Italien waren und trotzdem abgeschoben wurden. Ich habe Angst. Es war eher eine Angst, die eher aus der Wahrnehmung der Berichterstattung und des Diskurses über die Asylreform entstand, als durch ein reales Risiko, dass ihm das geschehen würde. Ich habe mit ihm darüber gescherzt, um ihn zu beruhigen. Nach dem, was passiert ist, scheint mir dieses Lachen heute ziemlich bitter. Aber ich wiederhole, er war ein guter Mensch, einer der höflichsten Menschen, die ich je kennengelernt habe. Aber das spielt keine Rolle. Das spielt wirklich keine Rolle. So wie wir die Opfer einer Vergewaltigung nicht fragen dürfen, wie sie gekleidet waren, als sie vergewaltigt wurden, so dürfen wir nicht fragen, ob Abderrahim ein guter Mensch war. Ja, das war er. Aber die Frage, die wir alle dringend stellen müssten, als Bürger, nicht nur als Juristen, ist, warum ein Mensch in den Händen derer gestorben ist, die sein Leben hätten schützen müssen, während sie ihn festhielten. Nur das.
Sì, lo era. Ma il problema del quale forse, sul quale forse è importante, urgente interrogarci tutti come cittadini, non solo noi come giuristi, è perché è morto mentre era nelle mani di chi avrebbe dovuto custodire la sua vita mentre lo conteneva. Solo questo.
Der tödliche Polizeieinsatz ereignete sich im Stadtteil Pilastro. Noch am Abend von Abderrahim Fakirs Tod fand dort eine Versammlung statt, an der seine Schwester und sein Bruder teilnahmen. Ebenso wie viele Menschen aus den verschiedensten Stadtteilen Bolognas, aber vor allem BewohnerInnen des Viertels selbst, die auch das Wort ergriffen. Paola Rudan vom Zusammenschluss der MigrantInnen von Bologna schildert ihre Eindrücke.
Un intervento che ho trovato particolarmente duro nella sua verità è il fatto che il pilastro era una ragazza molto giovane.
Eine Rede, die ich besonders hart fand in ihrer Wahrheit, war die einer Jugendlichen aus Pilastro, die erzählte, dass es ein Stigma sei, aus Pilastro zu sein. Das waren die Worte, die sie verwendet hat. Denn Pilastro ist bekanntlich ein armes Arbeiterviertel von Bologna in der Peripherie. Ein Viertel, wo die Polizei ständig eingreift. Genau mit der Rechtfertigung, dass hier MigrantInnen wohnen. Polizeikontrollen sind alltäglich, wenn man zur Arbeit oder zur Schule geht oder davon zurückkehrt.
E questi controlli sono quotidiani, questi controlli sono all'ordine del giorno nell'andare e nel tornare dal lavoro oppure da scuola dei ragazzi e delle ragazze.
Francesca vom Bewohnerinnenkomitee Pilastro ergänzt.
C'è tutto un discorso, diciamo, legato a quello che poi creano ulteriormente queste situazioni, dove ovviamente le vittime, tipico dei maltrattanti, dei violenti, vengono fatte passare per le persone, appunto, con colpe, no? Con
Das ist alles ein Diskurs, in dem die Opfer von Gewalt zu Schuldigen erklärt werden, die sich böse, unanständig verhalten hätten. Und das ist wirklich typisch, typisch, typisch. Deswegen macht uns diese Sache noch mehr zu schaffen. Denn sie schafft noch mehr Spaltung, wie sie auch der Bürgermeister produziert hat, als er im März ein Einsatzkommando hierher geschickt hat, wegen vollkommen berechtigter Forderungen, die grundlegenden Bedürfnisse der Bevölkerung zu befriedigen, statt einen Park zuzubetonieren. Er schickt also die Polizei, die Schlagstöcke einsetzt, die Tränengas auf Kinder, auf Frauen, auf Alte schoss. Und das hat eine Spaltung in unserem Viertel geschaffen, die es davor nie gegeben hat.
Mandare la celere, a manganellare, a buttare lacrimogeni su donne, anziane, bambini. Comunque questo ha creato una divisione all'interno del nostro rione, cosa che non c'era mai stata.
Francesca nimmt hier Bezug auf ein städtisches Bauprojekt, das gegen den Widerstand der AnwohnerInnen durchgesetzt wurde und für das ein öffentlicher Park weichen musste. Für den Abend des Tages nach Fakirs Tod hatte der Bürgermeister persönlich zur Demonstration aufgerufen. Tausende Menschen versammelten sich auf der zentralen Piazza Nettuno in Bologna, wo zunächst die Nichte des Getöteten sprach. Vielleicht waren es sogar Zehntausende, meint der Korrespondent des Freien Radios Onda d'Urto. Er weist darauf hin, wie spontan sie zusammenkamen, ohne Demoleitung, ohne geplante Route. Nachdem der Demozug sich in Bewegung gesetzt hatte, habe ein Teil der Demo am nahegelegenen, massiv abgesperrten Polizeipräsidium angehalten, wo es zu Auseinandersetzungen gekommen sei. Die Polizei habe Wasserwerfer und Tränengas eingesetzt. Auch Menschen aus dem vorderen Teil der Demo seien zurückgekehrt und es sei bemerkenswert gewesen, wie lange die Menschen dem Gas in der Luft standhielten. Für die Nacht hatte die Basisgewerkschaft Sicobas zu einer 6-stündigen Streikversammlung am Arbeitsort von Fakir, dem Logistikzentrum von Bologna, aufgerufen. Tausende LKWs waren blockiert, weitere Tausende wurden nach Mailand umgeleitet. An dem großen Protesttag am 20. Juli jährte sich zugleich der Todestag von Carlo Giuliani zum 25. Mal, der bei den Protesten gegen den G8-Gipfel in Genua von Carabinieri getötet wurde. Sein Name steht in einer langen Reihe von Polizeiopfern, deren Name in Italien teilweise so bekannt sind, wie es in Deutschland allenfalls Uri Jalloh sein dürfte. In der Gegend um Bologna ist zum Beispiel Federico Aldrovandi so ein bekanntes Opfer, das 2005 18-jährig nach einer polizeilichen Drogenkontrolle starb. Unter ähnlichen Umständen starb in Rom der 31-jährige Stefano Cucchi. Seine Schwester Ilaria Cucchi sitzt heute im Senat und lud dorthin nach Fakirs Tod zu einer Pressekonferenz, bei der Abderrahim Fakirs Nichte Yosra Fakir zugeschaltet war.
Noi come famiglia ci dissociamo completamente dagli scontri e dai disordini avvenuti dopo l'intervento in piazza e dai disordini avvenuti dopo, insomma. Non siamo assolutamente d'accordo con queste forme di reazioni. Bologna è la mia città, è la città dove sono nata e cresciuta. E vederla così.
Wir als Familie distanzieren uns vollständig von den Auseinandersetzungen, die es nach der Kundgebung gab, von den Unruhen danach. Wir sind überhaupt nicht einverstanden mit diesen Aktionsformen. Bologna ist meine Stadt, die Stadt, in der ich geboren wurde und aufgewachsen bin. Sie so zu sehen, das historische Zentrum so misshandelt zu sehen, trifft mich und meine Familie zutiefst. Bologna verdient das nicht. Wir akzeptieren nicht, dass das Andenken an meinen Onkel von diesen Ereignissen beschmutzt wird. Der Schmerz, den wir erleben, ist enorm. Aber er darf sich in keinerlei Gewalt verwandeln. Heute spreche ich als Angehörige. Mein Onkel hieß Abderrahim. Er ist keine Nummer, kein Fall. Er ist eine Person mit einem Leben und einer Familie, die heute Antworten erwartet. Was passiert ist, kann nicht zu einem Fehler oder einem Missgeschick kleingeredet werden. Wenn eine Person um Hilfe bittet, wenn sie schreit, dann muss jemand eingreifen. Und wenn das nicht passiert, ist es richtig zu fragen, warum. Wir wollen die Wahrheit, wir wollen wissen, was geschehen ist, und wir wollen, dass die Verantwortlichkeiten geklärt werden. Das ist eine Frage der Gerechtigkeit und des Respekts. Wir fordern Respekt für meinen Onkel, für sein Andenken und seine Würde. Und wir fordern Respekt auch für unsere Familie. Seine Stimme gibt es heute nicht mehr, aber unsere schon. Und wir werden unsere Stimme erheben, bis wir Antworten erhalten. Wir wollen Gerechtigkeit. Danke.
Chiediamo rispetto per mio zio, per la sua memoria e per la sua dignità. E chiediamo rispetto anche per la nostra famiglia. La sua voce oggi non c'è più, ma la nostra sì. E continueremo a farci sentire finché non avremo risposte. Noi vogliamo giustizia. Grazie.
Grazie a te, Yosra.
Die Forderung nach Wahrheit wird vordergründig von allen geteilt. Selbst Regierungschefin Giorgia Meloni sprach sich für Transparenz aus. Wie laufen also die Ermittlungen bisher? In den Medien wurde das sogenannte Schutzschild für die beteiligten Polizisten und Sanitäter kritisch diskutiert. Es wurde mit Melonis letztem Sicherheitspaket im Februar eingeführt und sieht vor, dass sie zunächst nicht als Verdächtige geführt werden, sondern in ein gesondertes Register kommen und auch die Verjährungsfrist verkürzt ist. Dies dürfte in diesem Fall aber kaum praktische Folgen haben. Dennoch bleibt es wichtig, genau hinzuschauen. So wurde Yosra Fakirs Bitte, die Familie zu respektieren, bereits ignoriert. Wenige Tage nach Abderrahim Fakirs Tod untersuchte die Polizei seine Wohnung, in der er zusammen mit seinem Cousin gelebt hatte. Sein Cousin wurde zeitweilig festgenommen. Eine erste Untersuchung des Leichnams von Abderrahim Fakir hat inzwischen bestätigt, dass er an seinem eigenen Blut erstickt ist und auch, dass sein Brustkorb von den Polizisten zusammengedrückt wurde. Jenseits der juristischen Aufklärung tobt natürlich der Kampf um die Deutungsmacht. Giorgia Meloni verband ihr Lippenbekenntnis zu Transparenz gleich mit einer Verurteilung der Auseinandersetzungen bei der Demonstration. Der sonst nicht gerade linksradikale Bürgermeister von Bologna sieht sich schweren Vorwürfen ausgesetzt, weil er zu dieser Demonstration aufgerufen hatte. So droht die übliche Gewaltdebatte wieder einmal von der realen, tödlichen Gewalt, hier die der Polizei gegen Abderrahim Fakir, abzulenken. Und das Statement von Yosra Fakir könnte andeuten, dass mit dieser Diskussion eine Spaltung der Solidaritätsbewegung droht. Die Spaltung, die die Initiativen im Quartier Pilastro befürchten? Bisher scheint sie doch ausgeblieben zu sein. Auch 3 Tage nach Fakirs Tod gab es erneut eine Stadtteilversammlung in Pilastro. Sie wurde nicht wesentlich von AktivistInnen getragen, sondern wirklich von BewohnerInnen des Stadtteils und war sehr migrantisch geprägt, wie Radio Onda d'Urto berichtet. Eine Woche nach dem Tod von Abderrahim Fakir hatte seine Familie zu einem Festessen in Erinnerung an ihn aufgerufen, außerdem zu Spenden für ihre Rechtskosten und Untersuchungskosten. Zeitgleich fand eine weitere Versammlung im Quartier Pilastro statt, an der wieder 3.000 bis 4.000 Menschen teilnahmen. Aus den beiden letzten Quartiersversammlungen heraus entstand zudem der Plan, für den 12. September zu einer noch größeren Versammlung nach Bologna einzuladen, zu der landesweit mobilisiert werden soll. Die Bewegung ist also trotz drückender Hitze und Sommerferien offensichtlich noch nicht zu Ende, sondern bleibt bisher ziemlich groß. Für viele der hier genannten Informationen und für die O-Töne danken wir dem Freien Radio Onda d'Urto. Ein Vire Gehweg-Parker ist beim Verwaltungsgericht Freiburg gescheitert mit seinem Anspruch einer Privilegierung für sein Parkverhalten.
Ein Gehwegparker aus der Viere scheitert beim Verwaltungsgericht Freiburg mit der Klage auf Anspruch auf Privilegierung zum Gehwegparken. Die von der Stadt Freiburg verfügte Beendigung des Gehwegparkens in der Reichsgrafenstraße, allerdings nur zwischen Dreikönig und Hilderstraße, und damit die Beschränkung auf 31 in der gegenüberliegenden Straßenseite in die Fahrbahn ausgewiesenen öffentlichen Plätze, scheiterte bereits am 16. April 26 nach der mündlichen Verhandlung. Die vorliegende Urteilsbegründung publiziert das Verwaltungsgericht nun am 27. Juli 26. Danach ist die Klage des zudem in einer Querstraße wohnenden Klägers ohne Parkplatz auf dem Wohngrundstück nicht einmal zulässig. Verkehrsteilnehmende hätten, Zitat, nämlich nur dann ein Recht darauf, dass bei Verkehrsbeschränkungen ihre eigenen Interessen berücksichtigt würden, wenn diese von einer erheblichen Betroffenheit auszugehen sei. Dies sei beim Kläger nicht der Fall, Zitat Ende. Denn, weiteres Zitat, mit der Aufhebung des Gehwegparkens werde das grundsätzliche Verbot des Gehwegparkens in der Straßenverkehrsordnung, so § 12 Absatz 4 und so weiter, Straßenverkehrsordnung, wiederhergestellt als verkehrliche Anordnung nach § 45 Absatz 1 Straßenverkehrsordnung, diene diese dem allgemeinen Interesse und gebe keinen Raum für ein Individualrecht auf wohnortnahes, preisgünstiges Parken im öffentlichen Verkehrsraum. Vielmehr stehe dem Anspruch auf ein gegebenenfalls durch Abwägungsgebot zu schützendes Anliegerrecht neben dieser Norm auch noch die Landesbauordnung entgegen. Diese verlange eine Stellplatzpflicht auf den Wohnbaugrundstücken für die PKWs. Das Urteil ist nicht rechtskräftig, es kann noch Rechtsmittel beim VGH eingelegt werden.
Freiburg ist vor 2 Wochen die 6. Afghanistan-Konferenz zu Ende gegangen. 2 Tage diskutierten ForscherInnen und AktivistInnen über die Lage in Afghanistan, aber auch darüber, was der Rest der Welt eigentlich davon versteht. Eine der nüchternsten Bilanzen kam vom Afghanistan-Analysten Thomas Ruttig. Die Taliban haben ihre Herrschaft militärisch und politisch gefestigt und das trotz einer am Boden liegenden Wirtschaft mit und einer organisierten Opposition, die praktisch nicht existiert. Thomas hat darüber für Radio Dreieckland mit Professor Uwe Bittlingmeier gesprochen, der die Konferenz organisiert hat.
Eine der nüchternsten Aussagen der Konferenz kam von einem der Referenten, der meinte, die Taliban haben ihre Herrschaft militärisch wie auch politisch gefestigt, trotz einer am Boden liegenden Wirtschaft, trotz einer Armut, die extreme Ausmaße erreicht. Und im Alltag ist keine organisierte Opposition in Sicht. Was sagt das über 4 Jahre internationale Isolation und Druck?
Das heißt erstmal, dass wir zur Kenntnis nehmen müssen, dass die Taliban, soweit wir das einschätzen können, fest im Sattel sitzen. Und es heißt auf jeden Fall, dass die bisherigen Maßnahmen nicht das bewirkt haben, was man sich versprochen hat, dass die Taliban unter starkem Druck innenpolitisch geraten, sondern sie sind, ich will nicht sagen akzeptiert und legitimiert, das ist etwas umstritten auch unter Afghanistan-Forscherinnen und Forschern, aber sie sind auf jeden Fall sichtbar an der Macht und bilden die de facto Regierung. Und bislang kann man sagen, haben die diplomatischen Maßnahmen und der Druck, der versucht wurde aufzubauen, nicht sonderlich viel bewirkt.
Genau, Sie sprechen den Druck auf dieses Taliban-Regime aus dem Ausland an. Wenn Isolation die Taliban nicht geschwächt hat, was würde sie denn dann schwächen? Gab es da auf der Konferenz eine plausible Antwort?
Es ist natürlich so, dass die aktuelle Weltordnung so aussieht, dass Afghanistan insgesamt nicht prioritär verhandelt wird. Also wenn wir an die quasi globale Militarisierung der Außenpolitik denken, wenn wir daran denken, dass seit Jahren massive Kriege stattfinden, also Ukraine, auch Gaza ist immer wieder ein Thema in den Medien. Und von daher ist Afghanistan einfach nicht so präsent, dass es überhaupt eine Art globalen Druck geben würde, den die Taliban tatsächlich zu spüren bekämen.
Manche Staaten, dazu gehört auch Deutschland, aber auch Organisationen, sprechen längst wieder mit den Taliban aus humanitären, manchmal wirtschaftlichen oder geopolitischen Gründen. Ist diese de facto Anerkennung durch die Hintertür nicht längst Realität, egal was offiziell erklärt wird?
Es ist tatsächlich so, wenn Sie in Afghanistan humanitäre Hilfe leisten wollen, dann müssen Sie von den Taliban akkreditiert sein. Es gibt da einfach Dilemmata in der alltäglichen Praxis der humanitären Hilfe, die aber sehr bekannt sind, die humanitäre Hilfe in vielen Krisengebieten seit Jahrzehnten verfolgen und die auch diskutiert werden. Etwas anders ist es gelagert, wenn die Nationalstaaten sozusagen sich hier befragen lassen müssen, wie sie mit den Taliban umgehen. Da hat Richard Bennett, der UN-Sonderbeauftragte für die Menschenrechte oder für die Einhaltung der Menschenrechte in Afghanistan, eine sehr kluge Analyse vorgelegt. Er hat gesagt, dass eigentlich fast alle europäischen Staaten einen massiven Widerspruch ausagieren zwischen innenpolitischen Interessen und außenpolitischen Interessen. Also während quasi durchgängig innenpolitisch darauf gesetzt wird, Migration zu regulieren, zu stoppen, ist die und darüber dann mit allen möglichen Regimen zu verhandeln, die alles andere als demokratisch sind und auch nicht legitimiert sind, ist die Außenpolitik dann eigentlich nach wie vor eher menschenrechtsbasiert oder menschenrechtsorientiert unterwegs und daraus ergeben sich massive Spannungsverhältnisse. Was die Taliban selbst betrifft, muss man sehen, das ist eine sehr heterogene Gruppe und auf der Konferenz war es tatsächlich so, dass es da unterschiedliche Positionen gab. Es gab beispielsweise die Position, dass man mit den Machthabern, mit den aktuellen Machthabern, den Taliban, überhaupt nicht verhandeln sollte, weil sie einfach die Menschenrechte systematisch missachten. Stichworte sind Gender Apartheid und so weiter. Es gab aber auch die Position von Thomas Ruttig beispielsweise, der sagt, naja, es ist nicht ganz klar, warum jetzt auf der ganzen Welt ausgerechnet die Taliban dämonisiert werden und nicht viele andere Gruppen dann gleichermaßen. Also warum, ob wir da wirklich mit zwei verschiedenen Maßstäben messen. Das waren so die Positionen, die auf der Konferenz vertreten worden sind und die durchaus das Spannungsverhältnis der Verhandlung des Themas Afghanistan insgesamt widerspiegeln.
Lassen Sie uns den Begriff der Gender Apartheid noch mal ein bisschen vertiefen. Nicht nur als Beschreibung, sondern wenn er als eigener völkerrechtlicher Straftatbestand anerkennen würde. Was würde sich ändern, wenn dieser Begriff tatsächlich rechtlich verankert würde und nicht nur auf Konferenzen oder in sonstigen Zusammenhängen diskutiert wird?
Also da wäre meine skeptische Antwort unmittelbar gar nichts, was jetzt Afghanistan und die Taliban betrifft. Es wäre insgesamt sicherlich, was den internationalen völkerrechtlichen Status betrifft, eine sehr starke Aufwertung, das in dieser Weise zu etablieren, wie ja Sima Samar oder auch Shahzad Akbar das sehr, sehr klar fordern. Es ist aber so, dass die Taliban ja nicht nur sozusagen Frauenrechte verletzen, sondern auch die Rechte ethnischer Minderheiten, das Folterverbot und so weiter und so weiter. Die Liste ist ja lang. Und insofern würde die das vermutlich jetzt nicht sonderlich beeindrucken, wenn zu ihrer langen Liste der Menschenrechtsvergehen jetzt noch offiziell ein weiteres dazukäme.
Lassen Sie uns noch ein bisschen bei den Frauen bleiben, der Situation von den Frauen. Auf der Konferenz stand ja das Bildungsverbot für Mädchen und Frauen auch mit im Zentrum. Wie steht es denn darum aktuell in Afghanistan?
Auch da gab es eine überraschend heterogene Perspektive drauf. Also es gab einerseits die Perspektive, dass die Taliban systematisch tatsächlich Frauen und Mädchen von etwas höherer oder mittlerer Bildung fernhalten. Es gab aber auch eine ganze Reihe von Beispielen, die zeigen, dass dieses sozusagen offizielle Verbot sehr stark, sagen wir mal, kreativ umgangen wird. Über Online-Formate, über Online-Universitäten sogar wird versucht, das ein bisschen zu kompensieren. Und das Statement war so ein bisschen, dass Frauen und Mädchen in Afghanistan sehr smart sind und Wege finden, dann trotzdem irgendwie sich Bildung anzueignen. Aber das ist natürlich nicht die Kompensation eines nationalstaatlichen Bildungssystems. Und insofern sind das dann Wege, die bewundernswert sind, die auch toll sind, aber die das jetzt nicht ersetzen können, was die Taliban da versperren.
Ein Referent sprach über den Zugang zu Recht und Gesundheit für Frauen und Mädchen. Gibt es davon überhaupt noch etwas in Afghanistan, was man ehrlich Zugang nennen kann?
Ja, gibt es, aber der ist sehr eingeschränkt. Und jetzt muss man natürlich sehen, dass das nicht erst mit den Taliban beginnt, sondern dass die Frauen und Mädchen in den sogenannten Remote Areas, also wirklich in sehr schwer zugänglichen Gegenden, auch vor den Taliban, vor der zweiten Herrschaft der Taliban, schon massive Schwierigkeiten hatten, was gesundheitliche Versorgung betrifft. Mittlerweile ist es allerdings so, dass die, also Access to Healthcare, sozusagen Zugang zu gesundheitlichen Dienstleistungen, noch stärker eingeschränkt worden ist, als es bis dato schon der Fall war. Und das ist so ein bisschen ein allgemeineres Muster. Also viel von den Problemen, die Afghanistan heute haben, sind nicht erst mit den Taliban entstanden. Die waren auch schon während der 20-jährigen NATO-Besetzung sozusagen nach wie vor Thema. Und es ist nicht gelungen, das tatsächlich vollständig in den Griff zu kriegen. Und das haben die Taliban geerbt und dann verschlimmert. Das ist ungefähr so ein Gesamtmuster.
Gibt es Widerstand von afghanischen Frauen vor Ort? Und ist darüber etwas bekannt?
Ja, immer wieder. Die Lage vor Ort ist tatsächlich vom Schreibtisch in Freiburg aus nur bedingt zu beurteilen. Aber das, was mir immer wieder zugetragen wird, ist, dass es durchaus Widerstand gibt. Das eine ist natürlich sozusagen eine breite Palette subversiver Praktiken. Also Sachen nicht mitzumachen, passiv zu blockieren. Das passiert dann dauernd. Es gab aber vor kurzem einen wieder sehr international beachteten Protest von Frauen und ich glaube auch Männer, wenn ich recht informiert bin, die ja häufig fehlen bei solchen Demonstrationen, was auch ein bisschen erklärungsbedürftig ist. Und in Herat war das, also relativ weit im Westen an der Grenze zum Iran. Und das wurde sozusagen wieder gewaltsam eingefangen von den dortigen Kräften. Aber insgesamt ist das Bild tatsächlich heterogener, als es hier den Eindruck macht. Und das liegt daran, dass wir, wenn wir über Afghanistan in den Massenmedien Berichterstattung bekommen, die dann immer sehr negativ konnotiert ist und natürlich dann auch zu Recht, aber dass dann andere Sachen, gelingende Kooperation beispielsweise, gar nicht auftaucht.
Und wenn wir jetzt mal aus Afghanistan herausgehen und auf die afghanische Diaspora schauen, ein wichtiges Thema auf der Konferenz war ja die afghanische Diaspora als Brücke. Wie kann eine solche Brücke aussehen?
Zunächst mal ganz unmittelbar, indem die berühmten Remittances, also die Rücküberweisungen von Menschen, die in der Diaspora leben, in das Heimatland zurück, eine große Rolle spielen. Also das heißt einfach monetäre Rücküberweisungen, die dann den Menschen in Afghanistan helfen, weiterhin sozusagen ihre Miete zu bezahlen, zu überleben und so weiter. Das ist sicherlich ein großer Anteil. Es geht aber auch darüber hinaus, indem dann beispielsweise humanitäre Projekte von hier aus unterstützt werden, indem ja Bildungsprojekte beispielsweise initiiert werden und umgesetzt werden, indem nach wie vor auch das Thema Afghanistan überhaupt durch die Diaspora in den Medien weiterhin erscheint. Also es ist ja kaum da sozusagen. Und Afghanistan hat so ein bisschen das traurige Schicksal, dass es so viele schlimme Konflikte aktuell gibt, dass es quasi da nur ein, wenn auch besonders bitteres Beispiel eines ja Unrechtsregimes ist, das von außen, und deshalb hat die Diaspora auch große Schwierigkeiten, sozusagen in den deutschen Medien richtig Fuß zu fassen und eine kontinuierliche Berichterstattung zu initiieren. Aber das wären so Sachen, die man von der Diaspora aus machen kann und die auch gemacht werden tatsächlich.
Und was kann sie leisten, was internationale Organisationen nicht können?
Eine Art von Solidarität auf einer ganz persönlichen Ebene. Das ist das, was sicherlich in den Familien ohnehin passiert. Ansonsten ist es aber aus meiner Sicht wirklich stärker die Aufgabe der internationalen Organisationen, der Nationalstaaten und anderer, hier Einhalt zu gebieten. Also wenn ich mir eine persönliche Bemerkung noch erlauben darf, ich verstehe einfach nicht, wieso sozusagen führende Vertreter islamischer Gesellschaften hier keine offiziellen Distanzierungen vornehmen und sagen, also diese Form des Ausschlusses von Mädchen und Frauen, vom gesellschaftlichen Leben, vom Bildung und so weiter, könnt ihr machen, hat aber mit dem Islam nichts zu tun. Und also auf solche Statements warte ich noch ein bisschen, dass das mal, also und ich glaube, das könnte wirklich eine Form von Druck ausüben, weil das eine andere Peer Group ist, als wenn ein europäischer Nationalstaat da anmerkt, dass hier Menschenrechte verletzt werden.
Zum Schluss nochmal zum Ausgangspunkt unseres Gesprächs zurück. Der Titel der Konferenz lautete ja auf Deutsch übersetzt Gemeinsamer Kampf, gemeinsame Zukunft, die Notwendigkeit der globalen Solidarität. Wenn 4 Jahre Isolation die Taliban nicht geschwächt, aber die Bevölkerung ja, wie Sie auch berichtet haben, zusätzlich getroffen haben. Was bedeutet globale Solidarität dann konkret?
Ich denke, dass Afghanistan fast durch den 20-jährigen NATO-Einsatz fast ein bisschen schambesetzt und tabuisiert ist. Und globale Solidarität würde zunächst mal heißen, dieses Thema wieder in Angriff zu nehmen, zu schauen, was ist alles schiefgelaufen. Es gab einen großartigen Bericht aus Norwegen, der dann bilanziert hat, die ganzen Gelder, die dann nach Afghanistan transferiert wurden, was hat das gebracht? Und am Ende stand dann die sehr nüchterne Analyse, naja, Norwegen konnte sich als verlässlicher NATO-Partner präsentieren, mehr nicht. Und solange das die Logik ist, sozusagen, mit der dann Afghanistan angeschaut wird, wird es dabei bleiben. Wenn es aber tatsächlich einen Willen zur Veränderung der afghanischen Verhältnisse gibt, der, wie gesagt, aktuell innenpolitisch umgebogen wird, wenn es diesen Willen geben würde, dann würde tatsächlich eine ganze Menge mehr an Spielraum da sein, glaube ich, um Afghanistan auch in eine bessere Zukunft zu führen.
Ein Rückblick auf die 6. Afghanistan-Konferenz an der Pädagogischen Hochschule Freiburg am 10. und 11. Juli war das. Und damit geht das Infomagazin bei Radio Dreieckland mit der Ausgabe vom 29. Juli 2026 zu Ende. Am Mikrofon verabschiedet sich Johanna.